Connectivity und Kathi Weiersdorf et al. Würde dann mal durch den Punkt führen. Wir hatten ja schon vorher, hatte ich ja schon angedeutet, wir haben dann soweit sich jetzt einen fokussierten Ansatz gewählt, um uns an der Konsultation noch zu beteiligen. Und insoweit dann sicherlich immer noch mit einem sinnvollen Zeitplan da unterwegs, dass also bei EFRAG das auch noch gewürdigt werden kann. Aber das mehr will ich gar nicht sagen. Kathi, erst nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da alle so kurzfristig in die Bresche gesprungen seid, damit wir das Thema abarbeiten. Oder auch Dank auch nochmal Jens Berger für immer die Diskussionsbereitschaft. Das ist immer sehr hilfreich, da nochmal das spiegeln zu können.
Ja, vielen Dank, Georg. Guten Morgen in die Runde. Et al. Oder Team, wie jetzt ein paar Mal gesagt wurde, waren übrigens insbesondere Robert Kirchner und Rico Kaskel. Wir haben es wirklich auch zu dritt uns angeguckt, das Papier. Wir haben es diskutiert und dankenswerterweise auch mit Jens Berger nochmal diskutieren können, weil er natürlich auch sehr viel tiefer in dem Thema drinsteckt durch die Arbeit bei EFRAG und wir eben dann geguckt haben, dass wir ausgewählte Themen hier nochmal adressieren für den Fachausschuss. Der Fachausschuss hat dieses Thema schon einmal diskutiert, und zwar im März 2026. Die Ergebnisse der Diskussion haben wir auch mit aufgenommen in der Stellungnahme oder auch beziehungsweise in der Art, wie wir jetzt das Diskussionspaper ausgewertet haben. Damals wurde insbesondere nochmal ausgeführt, dass man diesem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber ist, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, dass man auch wirklich dem zustimmt, dass dazu Grundsätze erarbeitet werden, beziehungsweise dass dieses Thema analysiert wird. Immer alles vor dem Hintergrund, dass man grundsätzlich eben so ein Integrated Reporting befürwortet. Wir sind dann seit März sozusagen an dem Thema nicht nochmal vorbeigekommen. Wir haben aber die Möglichkeit, bei EFRAG bis Dienstag nächster Woche auch noch die Rückmeldung einzureichen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir so ein paar Themen herausgegriffen haben, die wir euch gerne auch anhand der Präsentation vorstellen. Und wir haben auch den Stellungnahmeentwurf erarbeitet, der allerdings jetzt so kurzfristig fertig wurde, dass wir gesagt haben, wir machen das heute sozusagen als Tischvorlage. Wir führen euch durch den Stellungnahmeentwurf und würden dann euch den morgen spätestens zuschicken und um Kommentierung bis Dienstag früh bitten. Es sind auch jetzt nicht so viele Seiten, sodass das dann vielleicht auch ganz gut passt, dass wir das dann Dienstagabend auch dem EFRAG-Team zur Verfügung stellen können. EFRAG hat bisher so, ich glaube, knapp 40 Stellungnahmen bekommen zu dem Connectivity Discussion Paper. Veröffentlicht wurde das Ganze schon im Dezember letzten Jahres. Es gab also eine relativ lange Kommentierungsfrist, aber Georg hatte es schon ausgeführt, warum wir da jetzt sozusagen am Ende doch etwas kurzfristig unterwegs waren. Was wir uns überlegt haben, sind, dass wir so drei Themen aus dem Diskussionspapier gerne nochmal aufgreifen würden. Zum einen würden wir gerne so einen Gesamteindruck geben an EFRAG, wie wir das Diskussionspapier einschätzen, wo es noch Verbesserungspotenzial so im Allgemeinen, im Vorgehen sozusagen gibt bei dem Diskussionspapier. Dann haben wir uns mit dem Kapitel 5 der Fragen an den Standardsetzer auseinandergesetzt, die dort explizit aufgegriffen wurden. Und wir haben dann explizit nochmal uns mit dem AFE-Thema befasst. Das ist ein Aspekt, der in dem Diskussionspapier sich wirklich durchzieht. Immer wieder wird auf die AFE abgestellt, inwieweit die für Konnektivität stehen, wie man das abgrenzen könnte etc. Und weil wir natürlich auch uns gerade sehr intensiv mit dem AFE-Thema befassen, Rico Kaskel hat dazu ja auch hauptsächlich diese Untersuchung gemacht, die wir veröffentlicht haben dazu. Es wird dazu weitere Befassungen auch von der SC-Seite geben und deswegen fanden wir das ganz sinnvoll, weil wir da eben an der Stelle auch einen sehr guten Input dann geben können, dieses Thema exemplarisch nochmal rauszugreifen, weil man sehen wird, dass viele Kritikpunkte, die wir haben, sich eigentlich auch dann in der AFE-Diskussion widerspiegeln. Genau, dann würde ich mal einsteigen. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das Diskussionspapier grundsätzlich bei allen bekannt ist. Aus der Diskussion im März, die der gemeinsame Fachausschuss geführt hat, war nicht nur, dass man grundsätzlich der Ausrichtung und der Intention des Discussion Papers zustimmt und sich wirklich dafür ausspricht, hier diese Diskussionen voranzutreiben, diese verschiedenen Aspekte sich anzugucken, was bedeutet Konnektivität eigentlich, was bedeutet das wirklich in der Praxis, dass man sich da explizit dafür ausgesprochen hat, das zu adressieren. Und man hat auch gesagt, dass die Struktur des Discussion Papers grundsätzlich passt. Wir haben jetzt von der Struktur her nochmal so einen Punkt aufgegriffen, den ich später ansprechen werde, aber das waren sozusagen die Ergebnisse auch der Diskussion aus der Sitzung im März. Das möchten wir auch in dieser Stellungnahme, in dem Entwurf dann nochmal wirklich hervorheben, dass es wichtig ist, auch so ein gemeinsames Verständnis für Konnektivität zu bekommen, dass das eben auch ein Thema ist, was wirklich in aller Munde ist und jeder sieht das ein bisschen anders, jeder hat ein bisschen unterschiedliche Begrifflichkeit und jeder überlegt auch, an welcher Stelle kann ich eigentlich in meiner Nachhaltigkeitsberichterstattung oder in meiner Finanzberichterstattung hier diesen Aspekt der Konnektivität aufgreifen oder wo sollte ich das machen. Von daher ist das ein wichtiges Diskussionspapier und es greift sehr, sehr viele Aspekte auf. Also es wird, zum einen werden ja so grundsätzliche Underpinning-Konzepte definiert in dem Papier. Es werden Begriffe definiert. Es wird darauf aufbauend noch überlegt, wo kann man da noch drüber hinausgehen, beispielsweise zusätzliche Disclosures etc. Also es ist sozusagen, es werden ganz, ganz viele Teilaspekte aufgegriffen. Und da diesen Blick mal drauf zu lenken, ist sicherlich ein ganz großer Beitrag, den das Papier hier leistet. Es gibt auch im Detail wirklich sehr hilfreiche praxisrelevante Ausführungen. Beispielsweise kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass sogenannte Anchor Points definiert werden, die dann wirklich erlauben, dass man sich seinen eigenen Nachhaltigkeitsbericht oder den eigenen Finanzbericht mal anschaut und guckt, okay, wo gibt es diese Anchor Points, zu denen ich jetzt im Sinne der Konnektivität noch weitere Ausführungen machen könnte. Was wir zum einen als Frage auch an euch nochmal aufwerfen, aber was wir jetzt aus der vergangenen Diskussion so mitgenommen haben, ist, dass das Integrated Reporting immer noch als das ultimative Ziel angesehen wird, dass das Connectivity-Papier auf diesem Weg dorthin zu der Entwicklung zum Integrated Reporting, hoffentlich dieser Entwicklung, wenn es dann eben eine weitere Entwicklung in den nächsten Jahren geben wird, dass es da eben auch einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Und das Papier eben vor diesem Hintergrund aus ganz verschiedenen Gründen eine Daseinsberechtigung und auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag für diese Diskussion leistet. Das ist sozusagen der Gesamteindruck, den wir hier vermitteln möchten. Dann würde ich Frage kurz in die Runde, ob es dazu Anmerkungen noch gibt oder Fragen. Ansonsten würde ich weitergehen. Ich sehe jetzt erstmal keine Hände.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang, das Reporting ist natürlich ein Thema im Sinne von, was ist dann, ist das IARC oder was ist das jetzt wirklich, also es geht auch da, glaube ich, eher um den Integrated Thinking, dass man dann das nicht aus dem Auge verliert und damit zum Thema Reporting hin käme dann. Ne?
Ja, das ist noch ein guter Punkt.
Und da gab es auch dieses Papier mal mit der Schmalenbach-Gesellschaft zusammen, was das ein bisschen skizziert hatte und nicht zu im Detail, aber da kann man auch nochmal drauf hinweisen sonst.
Ja, das stimmt. Das war auch tatsächlich Teil der Diskussion im März. Also gut, dass du es nochmal aufgreifst. So, dann könnten wir auf die nächste Seite. Es gibt auch ein Supplement-Dokument, da werden 17 Beispiele drin oder Illustrations aufgeführt. Dazu würden wir tatsächlich noch einen eigenen Abschnitt in der Stellungnahme vorschlagen, wie diese Illustrations eingeschätzt werden. Aber auch hier grundsätzlich eben, dass man mal so sieht, wie das in der Praxis derzeit aussehen kann und hier wirklich auch der Fokus auf, was machen die Unternehmen eigentlich derzeit, denn das sind 2024er Abschlüsse. Man hat sich zwar insgesamt für dieses Projekt mit 72 Unternehmen befasst, hat aber jetzt hier bei den Beispielen so bestimmte rausgegriffen, dass die Zahl da, glaube ich, bei 15 lag, wo man bei 15 Unternehmen, zu denen man wirklich Beispiele hier noch mit aufgeführt hat, aus, wie gesagt, 2024er Abschlüssen. Und dazu würden wir später aber nochmal dran vorbeikommen. Da schlagen wir nämlich vor, dass man vielleicht an diesen Illustrations für die Zukunft nicht unbedingt festhält, weil es eben doch mit großen Problemen verbunden ist, gerade bei so einem dynamischen Thema wie Connectivity. In so einem dynamischen Umfeld, wenn man 2024 gerade erstmal angefangen hat mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, und dass das vielleicht dann auch den falschen Ton beziehungsweise den falschen Eindruck vermitteln könnte, dass man hier schon so bei einer Baseline vielleicht angekommen ist, vielleicht sogar bei einem Best Practice Beispiel, und dass diese Beispiele eben auch immer Implikationen haben in der Praxis. Also mal zu sehen, was machen die Unternehmen so als Practical Application. Grundsätzlich sinnvoll, aber eben Vorsicht, wenn man solche Illustrations dann veröffentlicht in einer finalen Version und damit eben eine bestimmte Aussage auch trifft als Standardsetter. Dann können wir zu der nächsten Seite gehen. Grundsätzlich ist auch die Definition von Connectivity, der wird auch zugestimmt. Das war übrigens auch noch ein Aspekt aus der Diskussion im März. Es ist ja definiert als die High-Level Definition of Connectivity, the attribute of high-quality information that supports the provision of a holistic and coherent set of information within and across different annual report sections. Grundsätzlich also Zustimmung, auch Zustimmung dazu, dass man hier so unterscheidet, welche unterschiedlichen Aspekte hier reinspielt, also dass man providing explanations, coherence, connections via cross-referencing, reconciliations and consistency of data and narrative and assumptions. Dieser Unterteilung wird auch zugestimmt, was aber ein Aspekt ist, den wir hier nochmal aufgegriffen haben und zu dem wir auch gerne eure Rückmeldung hätten, ist, dass wir Connectivity schon eher sehen als across reports, und nicht so sehr als ein Thema, das innerhalb eines Reporting-Segments, also jetzt Jahresabschluss beispielsweise, Finanzberichterstattung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, also innerhalb eines sogenannten Segments, hier eine Rolle spielt, dass Connectivity eben wirklich die verschiedenen Berichtselemente verbindet. Und wenn man sich innerhalb eines Berichtselementes befindet, dass dann eigentlich diese Coherence beispielsweise, dass das ja ohnehin schon ein qualitatives Merkmal ist, was an diese Berichte zum Beispiel auch im Framework festgelegt wird. Das wäre aber etwas, wo man jetzt auch wirklich nochmal deutlich darauf hinweisen würde, dass man da vielleicht auch das Verständnis von Konnektivität nochmal anpassen müsste. Daher an euch die Frage, wie ihr das seht, was für euch Konnektivität an der Stelle bedeutet. Und ob wir das in der Stellungnahme dann auch entsprechend nochmal mit dem Hinweis aufnehmen sollten, Konnektivität zwischen verschiedenen Reporting-Elementen und nicht so sehr Konnektivität als ein Element innerhalb eines Reporting-Elements. Falls ihr dazu gleich Anmerkungen habt, nehmen wir die gerne mit. Ansonsten könnt ihr auch am Ende Anmerkungen nochmal machen. Ich sehe jetzt gerade auch keine Handmeldung. Dann würden wir mal weitergehen. Genau. Julia.
Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du jetzt am Ende die Kommentare ansammelst oder am Anfang. Also es macht ja total Sinn, das über die Berichte hinweg und nicht innerhalb von einem Berichtsbestandteil auf die Konnektivität abzustellen. Da stimme ich auch voll und ganz zu.
Okay. Vielen Dank. Dann nehmen wir das auch nochmal so auf. Herr Fechner.
Absolute Zustimmung. Ich würde nur einen Kommentar noch hinzufügen. Das wenn wir das innerhalb eines Berichts verstehen, dann haben wir so ein potenzielles Konfliktpotenzial mit dem Grundsatz der Verständlichkeit. Ich glaube, da nochmal so die Trennung zu ziehen, ist sehr wertvoll, dass wir da nicht überlagern. Von daher, ja, also ja, über die Berichtsgrenzen hinweg, aber innerhalb der Berichtsgrenzen, dass ich nicht über dieses Konfliktpotenzial.
Ich muss zugeben, ich habe Sie am Ende ganz schlecht verstanden, jetzt die letzten zwei Sätze, weil die...
Das tut mir leid.
Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz den letzten Satz wiederholen. Danke.
Okay, also ich versuche es noch mal klar und deutlich. Absolute Zustimmung. Ich glaube, innerhalb der Berichte ist es eher der Grundsatz der Verständlichkeit, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Mit der
okay.
War das besser?
Ja. Ganz herzlichen Dank. Gut, dann nehmen wir das so mit, dann könnten wir weitergehen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass wenn man das Papier liest, dass man so ein bisschen durchstolpert, was die Aussagen betrifft, also EFRAG hat ja sehr viele Unternehmensberichte ausgewertet, EFRAG hat Outreach-Events gehabt mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen, also es war ein wirklich sehr breit angelegtes Projekt, um da möglichst viele Stakeholder-Views auch reinzubekommen und mit adressieren zu können, möglichst viele Fragen auch oder beziehungsweise Aspekte, wie Konnektivität gesehen wird von den verschiedenen Stakeholder-Gruppen. Und das war ein großes Projekt und das ist auch auf jeden Fall zu würdigen, dass diese verschiedenen Perspektiven sich alle widerspiegeln. Aber wenn man das Papier liest, führt es leider dazu, dass man nicht immer weiß, welche Stakeholder eigentlich gerade gemeint sind, die jetzt hier eine bestimmte Ansicht vertreten haben. Man weiß auch nicht unbedingt, in welchem Anteil jetzt diese Stakeholder diese Meinung vertreten haben. War es eine Majority, war es eine Minority, die hier nochmal einen zusätzlichen Aspekt reingebracht hat? War es vielleicht sogar EFRAGs eigener View, der jetzt da zum Ausdruck kommt? Und das ist, glaube ich, für die Lesbarkeit und für die Verständlichkeit ist es ganz wichtig, dass das nochmal klargestellt wird. Was sind jetzt eigentlich Inputs, die gesammelt wurden? Wie groß war da der Anteil von denen, die sich da zu bestimmten Aspekten geäußert haben? Und was ist eigentlich die Conclusio, die EFRAG dann für die eigene Sichtweise, für die eigene weitere Arbeit, für die auch für die Empfehlungen, die EFRAG aus diesem Diskussionspapier ziehen möchte, wie EFRAG dazu steht. Und das ist in dem Bericht nicht immer so ganz klar geworden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da noch so eine Klarheit reinbringt, wenn man jetzt hier an das Feedback einarbeitet, dass das wirklich ganz deutlich wird, was EFRAGs View ist. Und das ist vielleicht auch deshalb gar nicht so einfach, weil dieses Discussion Paper ja jetzt noch nicht einen offiziellen Weg durchlaufen ist. Klar wurde es bei der Tech oder auch bei den Boards diskutiert, aber wir haben jetzt nicht darüber abgestimmt, beispielsweise, ob das Discussion Paper so veröffentlicht werden soll. Von daher wünschen wir uns da ganz klar nochmal so ein bisschen deutlichere Formulierung beziehungsweise Klarstellung von welchen Stakeholdern, welchem Anteil der Stakeholder jetzt diese Punkte aufgeworfen wurden und vor allen Dingen auch, was EFRAG selber daraus zieht und wie EFRAG das für sich analysiert hat. Auf der nächsten Seite, auf der nächsten Folie sozusagen, ist nochmal ein Punkt aufgegriffen, den wir wirklich als sehr hilfreich auch für die Praxis empfunden haben. Und da würde ich jetzt nochmal an Robert übergeben, der sich da das ein bisschen detaillierter angeschaut hat. Oder wir gehen.
Wir hören noch nichts.
So, jetzt. Jetzt mit Ton. Genau. Die Idee hier ist es von diesen Ankerpunkten, dass man sich angeschaut hat, einmal, und das ist das, was wir jetzt sehen, Ankerpunkte aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die verknüpft werden könnten oder Einfluss haben könnten auf die Beurteilung beispielsweise der Financial Statements. Und wo genau, das ist keine abschließende Aufzählung, sondern es sind jetzt hier Beispiele, wo es einzelne Angaben gibt zu diesen Ankerpunkten innerhalb der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eben da verknüpft werden könnten. Und dann wird hier eben aufgezählt von A bis S, dass das Angaben sein können innerhalb der Nachhaltigkeitsberichterstattung, beispielsweise Angaben zu Szenarien und bestimmten Annahmen, die genutzt werden. Es könnten Angaben sein zum Umfang der Konsolidierungsangaben. Es könnte, man sieht es ja hier, zu wesentlichen IROs. Und es wurde sich halt einmal überlegt, also es sind halt diese ganze Liste hier, wo es Bezüge geben könnte, die dann auch für die Finanzberichterstattung wichtig sind. Und ich habe das so verstanden, dass es dabei vor allen Dingen darum geht, wenn auch Ersteller sich die Frage stellen, wo man denn bestimmte Informationen verknüpfen könnte, was man sich da angucken kann. Und dafür ist diese Liste relativ hilfreich. Und das Gleiche wurde dann auch nochmal für die Financial Statements gemacht, wo man sich angeguckt hat, welche Angaben sind denn in den Jahresabschlüssen enthalten, in den Abschlüssen, und inwieweit könnten die eventuell Anknüpfungspunkte darstellen, die auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung relevant sind. Und wie gesagt, das ist keine abschließende Aufzählung. Beispielsweise hier bei G anteilsbasierte Vergütung, also Angaben dazu, die Segmentangaben, Angaben zu Investitionen, also Investitionsausgaben, dass die Verknüpfungspunkte darstellen könnten. Und das war in diesem Papier dann mal relativ konkret dargestellt, also um was für Angaben kann es sich denn eigentlich handeln, weil davor ging es eher so auf einem sehr abstrakten Level, was ist eigentlich Konnektivität, wie kann das was für Indikatoren gibt es da, und hier wurde das relativ konkret. Jetzt muss ich mal zurückgehen. Genau. Also die Beispiele dieser Anchor Points, die waren relativ gut. Ich meine, da kann ich mich jetzt nicht erinnern, vielleicht Kati, kannst du das noch ergänzen, dass es, glaube ich, noch konkretere Beispiele gab mit diesen Ankerpunkten, was man damit macht. Das war dann nicht mehr so leicht zu verstehen. Also diese Liste grundsätzlich, welche Positionen sowohl in der Nachhaltigkeitsberichterstattung als auch in den Finanzabschlüssen potenziell zur Konnektivität geeignet sind, wo es weitere Angaben geben könnte, das war relativ hilfreich. Ich glaube, eine Frage dazu hatten wir gar nicht, aber vielleicht mal die Frage in die Runde, wie wird denn das vom Fachausschuss, vom gemeinsamen Fachausschuss gesehen? Dass jetzt mal konkrete einzelne Punkte aus den Abschlüssen bzw. in der Nachhaltigkeitsberichterstattung genannt werden, die miteinander verknüpft werden könnten.
Vielleicht auch noch in Ergänzung dazu, also du hattest es gerade angesprochen, das Diskussionspapier versucht ja schon immer auf die verschiedene Konzepte oder eine Systematik, eine Struktur reinzubringen in das Thema Konnektivität. Und da wurden dann beispielsweise die Themen und Mechanismen für Konnektivität wurden versucht, auch zu diesen Anchor Points eben diese Verbindung herzustellen. Und das ist, glaube ich, an manchen Punkten noch schwierig, aber dafür ist es eben auch noch ein Diskussionspapier, dass man sich wirklich nochmal klar wird darüber, was man unter Konnektivität versteht. Genau, aber diesen Punkt würden wir wirklich nochmal rausgreifen, als macht in der Praxis wirklich sehr viel Sinn, da Beispiele nochmal zu geben. Julian.
Ja, vielleicht generell eine Anmerkung, und du hast den Punkt auch schon angesprochen, Kathi, was versteht man unter Konnektivität? Also wir haben da auch entsprechend ein Comment Letter eingereicht zu dem Discussion Paper. Also grundsätzlich, also es geht schon in die richtige Richtung, dass man, sagen wir mal, Konnektivität im Reporting über die Disclosures herstellt. Aber meiner Meinung nach ist das so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil auch wenn man sich die einzelnen Punkte hier anschaut, ist halt die Frage, es ist ja auch Konnektivität im Zeitpunkt von, sagen wir mal, wir nennen es Transactional Connectivity, was wir in dem Zusammenhang ganz wichtig finden, sich das Thema ebenfalls anzuschauen, weil das halt viele, sagen wir mal, diese Punkte, über die man dann berichten müsste und sollte, wenn man die Konnektivität im Reporting herstellen will, ja überhaupt erstmal herstellen sollte.
Vielen Dank, Julia. Das ist ja ein Aspekt, der wird, glaube ich, so mit Process Connectivity kurz mal angesprochen, auch in dem Diskussionspapier, aber in der Tat nicht so tief weiter ausgeführt. Also guter Punkt, nehmen wir auch gerne nochmal mit auf. Georg.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch nochmal auf unsere Arbeiten mit DRS20 hinweisen, wo wir ja auch jetzt immer über das Thema Incorporation by Reference gesprochen haben. Und da könnte man vielleicht, es sind ja viele, viele Ansatzpunkte, und ich denke, wenn man jetzt mal sagt, das müsste man alles gleichzeitig betrachten als Projekt für die Praxis, wo man so ein bisschen ins Schwimmen kommen würde im Sinne von, was man da alles noch tun könnte. Und im Moment ist ja auch so ein bisschen eher die, glaube ich, dann ein bisschen Frust auch da im Sinne von immer nochmal neue Sachen dann mit betrachten zu sollen, ob man dann, wie gesagt, aller DRS20, und wenn man jetzt mal schaut, das Projekt, wie das angelegt ist mit der, wo man sagt, wir haben auch hier Verknüpfungen praktisch im Lagebericht, und da geht es immer um ganz, ganz einfache Sachen, sag mal so, wie bringe ich, was ich, Themen zu Geschäftsmodell oder Risikomanagement und das weiter runter dekliniert zusammen, ob man da nicht eher nochmal so weit den Blick darauf werfen sollte, wenn man diese Referenz auf das DR20-Projekt machen, ob man da nicht eher so ein bisschen strategischer rangeht und dann weiter, immer weiter gehen könnte. Aber das zu sagen, man geht in diese Breite mit allen Anchor Points rein, würde ich im Moment, ist wahrscheinlich too much, ne?
Okay. Klaus?
Und da haben wir ja was Konkretes auch anzubieten. Also da wollte ich nur darauf hinweisen, ja, dass wir da eine Referenz auch drauf machen können.
Ja, vielen Dank. Klaus?
Ja, mir fehlen eigentlich so die OPEX-Größen. Also CAPEX ist ja gleich unter A und dann kommt viel mit Impairment und so weiter. Aber was hier inhaltlich fehlt, ist eigentlich, was ich so im laufenden Geschäft an Ausgaben, die eben kein CAPEX sind, habe, die meine Transition begleiten oder die Transition vielleicht sogar ausmachen können. Was sich meine OPEX-Strukturen verändern. Das fehlt.
Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich hier nur einen Auszug sozusagen A bis I drin habe.
Okay, wenn da jetzt was fehlt, dann ist okay. Aber es war jetzt, ich habe mal die Liste, da dachte, da fehlt mir was.
Ja, nee, vielen Dank für den Hinweis. Gucke ich nochmal nach, weil ich glaube, ich habe nur einen Auszug drin. Vielen Dank. Gut, das nehmen wir sehr gerne nochmal mit, gerade auch dieses Transactional Connectivity Thema, weil es eben auch einen Ankerpunkt tatsächlich dafür gibt in dem Discussion Paper. Das wurde mit aufgeführt, aber eben nicht in der Tiefe weiter diskutiert wie diese anderen Aspekte. Danke dafür. Dann würden wir mal noch auf die nächste Folie gehen. Zu den Practical Examples. Da gibt es ja ein ganz eigenes Dokument mit nochmal 70 Seiten zu diesen Illustrations. Ich hatte es eingangs schon gesagt, dass die verschiedenen Themen, die jetzt unter Connectivity verstanden werden, aufgreifen und dann nochmal Beispiele aus den Unternehmen hier darstellen. Das ist natürlich immer sehr schwierig, so eine Beispiele eben auch dann entsprechend auszuwählen, zu überlegen, welches ist jetzt ein gutes Beispiel, was ist kein gutes Beispiel. Es ging hier, wie wir es verstanden haben, ganz explizit darum, auch wirklich gute Beispiele, also die das Thema gut repräsentieren, darzustellen. Damit ist aber natürlich auch das Problem verbunden, dass wir uns sehr früh befinden, überhaupt im Nachhaltigkeitsbericht, also 2024 waren diese Beispiele, und wir befinden uns auch früh in dieser ganzen Connectivity-Diskussion. Das heißt, vorne sind noch nicht mal die Definitionen klar, die Strukturen werden jetzt in den Comment-Lettern auch diskutiert, die Definitionen werden diskutiert, die Konzepte, die Vorschläge, die gemacht werden. Und dann werden eben andererseits diese Beispiele angeführt, die für das Discussion Paper, wie steht, gut passen, um das zu illustrieren, was EFRAG damit gemeint hat. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auch vorsichtig sein, wenn wir jetzt weiter mit der Überarbeitung voranschreiten, wie man mit solchen Beispielen umgeht. Und unsere derzeitige Formulierung in der Stellungnahme ist so, dass man sagt, bitte wirklich Obacht, es ist ein, wenn ihr die drin lassen wollt, dann bitte ganz klar machen, dass es ein zu einem gewissen Stand, also 2024er Berichte zu einem gewissen Diskussionsstand diese Veröffentlichung gab, dass es aber nichts damit zu tun hat, dass das von EFRAG als eine Baseline oder als ein Best Practice Example Sammlung anzusehen ist. weil man sonst, glaube ich, die Diskussion auch ein bisschen abwürgt. Also mit diesen Examples gibt man dann praktisch vor, was darunter zu verstehen ist oder verstanden werden kann. Und zum Beispiel auch dieses Thema mit der Transactional Connectivity, wie Julia sie jetzt gerade auch nochmal angesprochen hat, das kommt ja auch gar nicht weiter zum Tragen in solchen Beispielen. Also dass man da eher vorsichtig ist, wie man das auch jetzt veröffentlicht als EFRAG, als Standardsetter. Das ist die Ansicht, die wir derzeit in der Stellungnahme drin haben. Ihr könnt natürlich überhaupt zu dem Stellungnahmeentwurf ja nochmal Stellung nehmen und das kommentieren oder ja auch Änderungsvorschläge machen. Aber wenn ihr jetzt schon eine Idee habt dazu, wie ihr dieses Vorgehen oder den Vorschlag findet, den wir hier unterbreitet haben, dann könnten wir das natürlich auch, bevor wir euch das zuschicken, schon noch mit einarbeiten. Also falls ihr das anders seht, gerne jetzt nochmal einen Hinweis dazu. Ich sehe jetzt keine Meldung. Jens?
Kein Widerspruch. Ich glaube einfach, die Beispiele sollten natürlich auch gar nicht jetzt Best Practice sein. Also ich war vorsichtig, ich habe auch mal gemahnt in den Caps, weil ja natürlich auch häufig diejenigen, die Beispiele gemacht haben, auch in irgendeinem der Gremien vertreten sind, ja, und dann natürlich auch gesagt haben, so und nicht anders. Ich glaube, was wichtig ist, ich glaube, die Übung war mal ganz gut, es waren ja ursprünglich auch deutlich mehr Beispiele, aber eben genau, ja, es liegt im Auge des Betrachters, wie vollständig, wie gut, wie umfassend es ist, und deswegen sind auch viele Beispiele vor Veröffentlichung wieder rausgenommen worden, weil man einfach zu viel Kontext hätte geben müssen, warum bestimmte Elemente nicht gehalten sind oder warum eine bestimmte Darstellung so war. Das ist das eine. Ich glaube auch am Ende des Tages, der nächste Prozessschritt wird ja ein Feedback-Statement sein. Und ich glaube tatsächlich, dein Punkt, Kati, ist ganz wichtig, dass wir das nochmal betonen und dass wir natürlich auch hoffen, dass es in einem Feedback-Statement drinsteht, dass gesagt, die Beispiele waren einfach mal ein Startpunkt, einfach mal eine Sammlung zu machen, wie man das Thema angehen kann, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ohne Anspruch auf Perfektion, ohne Anspruch auf nur so und nicht anders. Und natürlich der Hinweis, das überholt sich jetzt aktuell alles. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es ein sinnvoller Einsatz von EFRAG-Ressourcen aktuell wäre, jetzt zu sagen, wir machen dann für das Feedback-Statement ein Update zum Beispiel der Examples. Weil die könnten komplett anders aussehen oder auch die Sichtweise jetzt darauf könnte von den entscheidenden Gremien oder den Vertretern dort anders sein. Also ich glaube, dann diese Anmerkung ist schon ganz gut. Das war damals, glaube ich, eine ganz sinnvolle Übung, einfach mal zu sagen, wir diskutieren das nicht nur im luftleeren Raum oder im rein konzeptionellen Raum, sondern wir sagen auch mal, es gibt schon Leute, die sich zumindest mal auf den Weg dahin gemacht haben. Das ist ja mal dann von der Journey gleich die Rede, ja, überstrapazierter Begriff. Aber hier wäre es, glaube ich, schon tatsächlich ganz hilfreich, auch ein bisschen so ein Stopgap reinzubauen für das Thema, ohne es negativ klingen zu lassen, einfach weil ansonsten wieder so ein unbändiger Drang ist, vielleicht dann da irgendwie eine Baseline, wie du gesagt hast, zu setzen. Und das ist auch nicht angemessen für Standard Setter. Also in dem Fall ist ja EFRAG noch nicht mehr der Standard Setter. Ja, also das muss man ja auch noch dazu sagen. Und es gibt dann immer sehr schnell einen Anstrich und eigentlich vorweggenommenes Ergebnis im Zweifel, was eigentlich anderen Gremien anwachsen sollte oder einem anderen Arbeitsauftrag quasi anwachsen sollte.
Ja, vielen Dank, Jens. Ja, danke dafür. Und das ist der letzte Punkt, den du gemacht hast. Der kommt, glaube ich, auch gleich auf der nächsten Folie. Kannst noch mal einmal weitergehen. Das war jetzt praktisch das, was ich dazu schon ausgeführt hatte. Genau, es geht um das Kapitel 5, wo explizit die Standardsetter nochmal angesprochen sind, hierzu Stellung zu nehmen und zu diesen Fragen Stellung zu nehmen. Und da wird eigentlich wirklich sehr deutlich, was Jens gerade sagte, dass häufig die Konzepte, die vorgestellt werden, die Vorschläge, die gemacht werden, dass die gar nicht unbedingt in EFRAGs Mandat liegen, weil es zum einen um Finanzberichterstattung geht, wo dann eben entsprechend die IFRS Foundation, also IASB oder natürlich auch die EU-Kommission angesprochen werden und auch bei Nachhaltigkeitsberichterstattung ja auch erstmal das Mandat praktisch von der EU-Kommission für solche Arbeiten kommen müsste. Und deshalb haben wir jetzt auch bei diesen Fragen, die sich ganz klar daran richten, also ganz häufig geht es darum, sollten beispielsweise zusätzliche Disclosures aufgenommen werden in der Finanzberichterstattung, sollte man sich dafür aussprechen. Das sind aber Themen, die ja angesprochen werden und ihr seht es auf der Folie, das sind sozusagen jedes einzelne Thema ist wirklich ein Riesenthema, mit dem sich in der Community auch Standardsetter, Wissenschaftler, die anderen Stakeholder schon auch teilweise Jahrzehnte befassen, die man, glaube ich, nicht so einfach in so einem Feedback-Statement oder in so einem Discussion-Paper für Connectivity mit abhandeln kann. Also Unrecognized Sustainability-Related Intangibles kann man sicherlich nicht losgelöst von überhaupt der gesamten Intangibles-Diskussion sehen. Was sind Intangible Resources, Intangible Assets, was sollte in die Bilanz, welche anderen Darstellungsmöglichkeiten gibt es? Von daher haben wir uns hier relativ bedeckt bzw. eher kritisch gehalten, inwieweit das hilfreich ist, jetzt den Wunsch hier vorzutragen, den ja nicht auch EFRAG bearbeiten könnte, sondern der ja von den entsprechenden Standardsettern, die hier auch diese Frameworks dann verantworten, bearbeitet werden müsste, ob man da jetzt einfach so sagt, ja, zusätzliche Disclosures wären sehr, sehr hilfreich. Natürlich sind diese Disclosures, und ich glaube, auf der nächsten Folie sieht man das nochmal, genau, vielleicht nochmal einen weiter. Nee, habe ich vielleicht doch nicht auf die Folie gepackt. Aber was EFRAG damit intendiert, ist, dass man praktisch weitere Informationen bekommt zu Themen, die wirklich inhärent diese Konnektivität betreffen. Ne? Das, was ich nicht in den Financial Statements finde, worüber ich aber gerne zusätzliche Informationen hätte, dass man da eben noch Anhangangaben dann definiert. Aber ihr wisst das alle, viele von euch kommen ja auch, wenn sie Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, mal aus der Finanzberichterstattung, beziehungsweise ihr arbeitet alle auch in euren Unternehmen und in euren Institutionen sehr eng zusammen und wisst, dass man nicht mal ebenso eben eine neue Disclosure reinwirft. Das muss sozusagen auch vor dem Konzept, was kommt denn in den Abschluss und was muss dazu erläutert werden, was brauche ich an zusätzlichen Disclosures, das muss da also zusammenpassen. Mhm. Georg?
Ja, vielleicht kann man der ganzen Sache ja vielleicht einen positiveren Spin geben. Ich hatte ja eben ja schon mal gesagt, alles auf einmal ist immer schwierig. Vielleicht kann man das auch nochmal darauf fokussieren, sag mal so, wenn man jetzt hier Themen haben, die sich am Horizont auch schon konkret abzeichnen. Und da haben wir bei dem Thema Intangibles, glaube ich, was Konkretes. Ich habe das ja eben mal erwähnt in der Diskussion, auch bei der IFRS Foundation gibt es jetzt wiederum nochmal neue Ansätze über Themen auch im Konzert nachzudenken. Und ich hätte das ja erwähnt, Intangibles und das Thema Social Capital, wo man jetzt konkret nochmal Überlegungen anstellen wollte zwischen ISSB und IASB, vielleicht könnte man sowas ja ins Schaufenster stellen im Sinne von lieber mal da zu gucken, wo jetzt gerade neue Themen anstehen, da das auch nochmal integriert zu denken und dass man solche Beispiele vielleicht auch nochmal bringen kann, wo das auch jetzt nochmal sich positiv auswirken kann. Auf breiter Front jetzt überall reinzugehen, glaube ich, bringt im Moment eigentlich weniger, sondern dass man sich dann nochmal, wie gesagt, auf solche Themen dann eher fokussieren würde. Das war, was ich eben schon mal gesagt hatte, auch das DS20 Beispiel, vielleicht eher noch ein bisschen strategisch da dran drauf zu gucken und dann weiter runter zu kaskadieren, wenn wir mal wieder an den Themen vorbeikommen dann, ne?
Ja.
Das wäre vielleicht ein positiverer Spin und wo wir auch schon konkrete Beispiele haben, wo sowas mal in Anführungszeichen jetzt mal überlegt wird und dass man dann sagt, okay, dann haben wir da bestimmte auch vielleicht eine Abfolge drin, wie man sowas tatsächlich tun könnte. Das ist vielleicht ein bisschen, ja, wirkt vielleicht ein bisschen positiver.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann sozusagen im Ergebnis trotzdem, dass wir jetzt nicht uns auf der Ebene von Disclosure
befassen. In der Tat, genau.
Ja. Okay. Sehr gern. Dann auf der nächsten Folie. Ein Thema, was sich auch durchzieht und wir haben das nachher praktisch diese verschiedenen Themen, die wir so gesehen haben, dass die Konzepte zusammengeworfen werden oder neue Begrifflichkeiten hier reingebracht werden. Das kommt, glaube ich, alles daher, dass man mit sehr vielen Stakeholdern gesprochen hatte, den View von sehr vielen Stakeholdern reinbringen wollte. Und dann ist das in dem Discussion-Papier, geht das eben mit den Begrifflichkeiten auch mal wirklich drunter und drüber, beziehungsweise werden sehr viele unterschiedliche, auch neue Begriffe geprägt. Und wir haben dann das Beispiel AFE gewählt, um das mal dann exemplarisch zu zeigen, wo das Discussion Paper da tatsächlich ja vielleicht auch nicht so glücklich formuliert beziehungsweise neue Probleme eigentlich aufmacht in der Art, wie das AFE-Thema dargestellt ist. Das gilt aber eben auch für andere, dass beispielsweise auch bei dem Thema Sustainability-Related Commitments, was ja auch eine große Frage ist, ne, welche Commitments erfasse ich in der Finanzberichterstattung, wie berichte ich über andere, die da nicht erfasst sind, dass man hier wirklich auch vorsichtig sein muss in dem Wording. Das haben wir auch nochmal mit aufgenommen als Beispiel. Auf der nächsten Folie. Genau, das hatten wir schon besprochen. Können wir weitergehen mit den Unrecognized Intangibles? Und ich glaube, dann sind wir, genau, dann würde ich an dich, Robert, übergeben mit den weiteren Themen.
Genau. Also die Themen, die jetzt kommen, die ich noch vorstelle, bevor dann Rico noch zu den Anticipated Financial Effects was sagt, die sind quasi in dieser ersten Frage zu diesem Kapitel 5 schon mit enthalten, der grundsätzlichen Frage, inwieweit die Grenzen der Finanzberichterstattung beziehungsweise Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgezeigt werden müssten, inwieweit da verknüpft werden muss. Und hier geht es jetzt um dieses Konzept der qualitativen Wesentlichkeit und der Frage, dass es ja zukunftsorientierte Informationen gibt, die zum Beispiel zu diesen klimabedingten Verpflichtungen für zukünftige Investitionen. Und die Frage ist, beziehungsweise ob diese Elemente, die dann in der Nachhaltigkeitsberichterstattung offengelegt werden, aber eben nicht in der Finanzberichterstattung, ob diese da eben auch mit Erwähnung finden müssten oder eben nicht. Und Bezug genommen wird hier auf den Absatz 31 von IAS 1 beziehungsweise Absatz 20 jetzt von IFRS 18, ob das nicht eigentlich das Einfallstor wäre, in Anführungszeichen zu sagen, dass diese Informationen eventuell dann doch mit erfasst würden und ob man dann zusätzlich zu den bestehenden Education Materials und den illustrativen Beispielen noch weitere Application Guidance eigentlich entwickeln sollte. Und in dem Diskussionspapier wird aber auch gesagt, dass es unterschiedliche Sichtweisen dazu gab. Also dass es einen Teil gab, der gesagt hat, ja, also diese Informationen, die sollten eigentlich in die Finanzberichterstattung integriert werden. Andere, die gesagt haben, nein, und da wird dann auch auf das IFRS Framework Bezug genommen, gesagt, nee, das wird eher strenger ausgelegt. Also die Informationen, die da in der Finanzberichterstattung enthalten sein sollten, die sollten sich eigentlich nur auf die Bestandteile der primären Abschlussbestandteile beziehen und nicht auch beispielsweise auf unrecognized, aber eben angegebene Assets und Liabilities. Also dass es wirklich nur Bezug gibt zu diesen Punkten, also eine eher strengere Auslegung. Und es wird dann auch noch zu Beispielen zu den im letzten Jahr veröffentlichten Illustrative Examples zu diesen Disclosures about Uncertainties in the Financial Statements Bezug genommen, wo gesagt wird, naja, wir haben ja schon ein Beispiel da drin, eben zu dieser Auslegung, dieser qualitativen Wesentlichkeit. Jetzt ist es aber dann ein Beispiel, wo es gerade dazu führt, dass diese Informationen nicht aufgenommen werden. Es gibt aber kein Beispiel dazu, wie die aufgenommen werden. Und die Frage eben, die gestellt wird, ist, sollte man solche Angaben in die Financial Statements mit aufnehmen und bräuchte es dafür weitere Application Guidance? Ein Punkt, der noch angesprochen wird von anderen Stakeholdern ist, man sollte vielleicht weniger den Schwerpunkt darauf legen, oder mehr den Schwerpunkt darauf legen, wo diese Informationen veröffentlicht werden, nämlich ob sie im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht sind oder ob es Informationen sind, die im Finanzbericht veröffentlicht sind, weil, und das wird jetzt hier, das kommt noch mehrmals, diese Berichte unterschiedliche Ziele haben. Es gibt unterschiedliche Wesentlichkeitsbeurteilungen, je nachdem, was ich für einen, ob ich jetzt einen Finanzabschluss habe, ob ich jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht habe, nach unterschiedlichen Standards, oder auch im Management Report bin, da gibt es unterschiedliche Beurteilungen, was da reinkommt, und das hat halt mit den Wesentlichkeitsüberlegungen zu tun, und dass das, wenn dann da ist, dass man sich eher Gedanken machen müsste, wie man dann darauf verweist, also diese Konnektivität über Berichte hinweg, als jetzt weitere Informationen hier in die Finanzberichterstattung mit aufzunehmen. Und vor diesem Hintergrund wird halt die Frage gestellt, braucht man das Ganze jetzt oder nicht? Und unsere vorläufige Einschätzung ist erstmal, dass man sagt, naja, also um jetzt grundsätzlich dieses Konzept der Wesentlichkeit, was dann nämlich hier mit geändert werden würde, der finanziellen Wesentlichkeit, wenn es dann in den Finanzberichten auftaucht, in den Abschlüssen, ist schon sehr, sehr weitreichend. Dass es grundsätzlich eine Überlegung gibt zur qualitativen Wesentlichkeit, dem stimmen wir zu. Wenn es da aber Anpassungen geben müsste, dann müssten die halt vom IASB beziehungsweise ISSB entwickelt werden. Das ist ja nichts, was EFRAG machen kann. Und falls es eben diese Punkte gibt, dass die jetzt mit in die Finanzberichterstattung aufgenommen werden müssen, dann gibt es natürlich die Folgefragen. Was ist denn eigentlich dann mit Prüfungen? Welche Informationen, also wenn Prüfungen sind, was ist mit den Informationen, die mit aufgenommen werden? Wie werden die in Enforcement-Prozessen beurteilt? Und wenn in Prüfungen, dass ja das Prüfungsniveau in den Abschlüssen auch ein anderes ist als in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, was ist mit diesen Aspekten? Ja, und da würde ich mal fragen, was ist denn die Sichtweise des gemeinsamen Fachausschusses dazu? Gibt es da eine Anmerkung? Julia Zicke, ja.
Also vielleicht nur eine Anmerkung von meiner Seite. Also erstmal auch Zustimmung zu dem Assessment. Ich bin auch ein bisschen verwundert. Also ich würde auch sagen, wenn etwas in der Richtung geöffnet werden sollte, dann kann das eigentlich auch nur das IASB definieren und nicht EFRAG, weil es ja da um Bestandteil von Financial Statements geht und um die Inhalte, die ja dann nicht im Mandat von EFRAG fallen. Ich frage mich nur, warum sollte man das jetzt für Forward-Looking Information im Zusammenhang mit Sustainability, sagen wir mal, Topics ausweiten? Also was ist denn mit anderen forward-looking information, die vielleicht mit Sustainability nicht zusammenhängen? Also ich frage mich halt, hat das nicht gegebenenfalls auch noch andere Wechselwirkungen und dass man damit, sagen wir mal, ein Einfallstor dann öffnet, wo wir dann grundsätzlich alle forward-looking information künftig in die Financial Statements beziehen müssen.
Ja.
Warum sollte man es nur für Sustainability Information eingrenzen?
Also wenn man das jetzt ganz genau liest, die Frage ist natürlich nicht auf nachhaltigkeitsbezogene Informationen, also zukunftsorientierte, begrenzt. Also das umfasst sogar alles. Es ist ja nur als Beispiel genannt. Und das ist halt auch das Problem, was ich im Diskussionspapier habe. Es wird halt auch selten bewertet. Also es werden halt Informationen wiedergegeben und unterschiedliche Sichtweisen dargestellt. Das ist aber gar nicht so klar. Es ist jetzt alles gleichgewichtet. Aber Sven, du meldest dich.
Ja, ich will nur schon mal eine Meinung anmelden. Ich würde aber gerne erstmal mal die anderen Ausschussmitglieder zu Wort kommen lassen. Also ich halte mich gerne noch kurz zurück und warte, falls jemand anders noch was dazu sagen möchte. Wenn nicht, sage ich gern was dazu. Und ich kann mir äußern. Also, ich glaube, dass wir dazu zumindest aus der Bilanzberichterstattung schon eine ziemlich konkrete Meinung und auch eine ziemlich kritische Meinung entwickelt haben. Und ich glaube, das geht ziemlich genau in die Richtung, was Julia auch gerade angesprochen hat, nämlich die Frage, hier öffne ich natürlich Pandoras Box, ne? Also wenn hier in irgendeiner Form in Erwägung gezogen wird, irgendwelche Forward-Locking-Information einzubauen, die nachweislich nicht aus den aktuellen Financial Statements generierbar sind, dann haben wir genau die gleiche Diskussion, die ich vorhin kurz angerissen habe mit dem BCDGI-Projekt.
Ja.
Also das ist genau die gleiche Logik zu sagen, da gibt's irgendwelche Antizipationen, die soll da rein, die soll dann vielleicht sogar, das kommt ja dann im Umkehrschluss noch dazu, in der nächsten Periode mit Hindsight auch nochmal evaluiert werden. Das steckt ja eigentlich dann dahinter, ne? Dass ich dann sozusagen auch im Zeitablauf mir das angucke. Und das öffnet natürlich eine Pandoras Box, wo ich schon weiß, und das haben wir auch bei Asaf am Montag zum Beispiel angesprochen, da gibt's eine Menge Standardsetzer, die sich auch da sehr, sehr kritisch geäußert haben und gesagt haben, passt da auf, dass ihr nicht diese Kernidee von Financial Statements als sozusagen Blick in die aktuelle Realität verwässert durch solche Geschichten, plus die ganzen anderen Fragen, die natürlich am Enforcement und so dranhängen. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und jetzt sogar noch zu sagen, ach, das kann ja auch noch mehr sein, muss ja nicht nur was von Sustainability sein. Das ist meines Erachtens nicht die Richtung, die bislang diskutiert wurde und ist auch insbesondere natürlich, wenn wir jetzt mal vor dem Hintergrund Effizienzen an die Dinge rangehen, natürlich nicht die Stoßrichtung zu sagen, ich mache hier die Tür auf für noch mehr Disclosure. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit einer Aussage, die EFRAG so interpretieren könnte, zu sagen, ach, ist ja toll, hier wird sozusagen auch eruiert, ob man nicht mehr Disclosures bräuchte.
Wolltest du noch was sagen, Kathi?
Ja, nur, dass das genau, dass wir das auch in dem Stellungnahmeentwurf wirklich auch nochmal ganz klar gesagt haben mit dem Verweis auf die Disclosures. Aber der Zusammenhang war nochmal gut, können wir nochmal mit aufnehmen. Danke, Sven.
Okay, wenn dazu keine Anmerkungen sind, dann will ich mal weitergehen. Die Zeit schreitet auch voran. Genau, der nächste Teil, das ist jetzt, ich finde es von der Idee so leicht verknüpft zu dem, was wir gerade besprochen haben. Die Frage ist, wenn bestimmte Posten oder Items, wie es hier genannt ist, im Diskussionspapier schon veröffentlicht sind, außerhalb der Teile der Finanzberichterstattung, entweder dann im Nachhaltigkeitsbericht oder im Management Report, aber eben in der Finanzberichterstattung nicht abgebildet sind, dass es aber sein könnte, dass die Art oder der Grad der Messgenauigkeit oder der Unsicherheit eben abnehmen kann, dass die irgendwann zukünftig eben doch oder zu erwarten sind, in den Financial Statements abgebildet würden. Und es wird da zwischen zwei Punkten unterschieden. Einmal qualitative bzw. nicht quantifizierte IROs und den Anticipated Financial Effect, zu dem wir dann gleich nochmal was hören, die dann eben zukünftig doch finanziell halt in Abschlüssen eine Rolle spielen könnte. Das wird unter diesem Aspekt der Intertemporal Connectivity, also Across Reporting Periods, diskutiert. Und die Frage, ob man nicht dann eben für bestimmte Verpflichtungen, für die es aber kein Past Event gibt, das heißt, sie sind weder als Rückstellung abgebildet noch als Eventualverbindlichkeit in den Anhangangaben, oder weil es bestimmte Risiken sind, die auch dieses Past Event Kriterium nicht erfüllen, nicht als Verpflichtung abgebildet sind, ob die nicht zukünftig eben doch in die Financial Statements kommen und ob es nicht Indikatoren geben sollte, die beobachten, inwieweit die dann eben zukünftig in die Financial Statements kommen und diese Risiken beispielsweise dann abgebildet werden im Risk Report oder in den Nachhaltigkeits im Nachhaltigkeitsbericht. Und das ist hier erstmal so grundsätzlich die Frage, also ob, jetzt muss ich mal gucken, Kathi, ging es, jetzt bin ich nämlich gerade selber da, so ob man das in den Abschlüssen schon erwähnen sollte, ja, in den Finanzberichten, das war genau. Ich selber gerade durcheinander, ja, also ob man in den Finanzberichten über diese Kriterien quasi schon berichten sollte, also über Items, die in anderen, also im Nachhaltigkeitsbericht oder im Management Report erwähnt werden, weil es bestimmte Indikatoren gibt, die dafür sprechen, dass es zukünftig halt in den Financial Statements eine Rolle spielen wird. Also für mich nicht komplett getrennt von dieser zukunftsorientierten Version. Also es ist sehr, sehr stark angelehnt für mich für das, was wir gerade besprochen haben, aber gerne Ergänzung. Julia Zicke, bitte.
Ja, also wie du sagst, hängt ja ein bisschen mit dem vorhergehenden Punkt zusammen. Und ich frage mich halt, es hat ja auch einen guten Grund, warum das heute nicht in den Financial Statements drin ist. Ja, weil, also wenn ich sage, es gibt noch nicht mal ein Past Event, ich bilde keine Rückstellung, dann gibt es ja auch einen guten Grund, warum ich da in Financial Statements nichts dafür reflektiere. Warum ich jetzt sage im Nachgang, ach, dann packen wir es doch trotzdem als Disclosure in die Financial Statements rein und lassen das bitte auch mit der gleichen Assurance Level prüfen. Also erschließt sich mir überhaupt nicht. Also das wird ja bei Opportunities ja noch wilder. Ja.
Also vielleicht nochmal nur ein Gedanke, was man, wie man auch konstruktiv argumentieren kann. Also das schwebt natürlich jetzt, und du hast völlig recht, aber das schwebt natürlich über diesen ganzen Bereich, wenn ich Disclosures irgendwo drüber schreibe. Das ist ja jetzt irgendwie immer die Denke, dass ich durch zusätzliche Angaben irgendwie eine Brücke baue. Ja, also da kommt was dazu und das hilft mir dann sozusagen A und B irgendwie miteinander zu connecten und zu verstehen gegebenenfalls. Vielleicht wäre es besser zu sagen, vielleicht müsste man umgekehrt rangehen und dann würde vielleicht auch ein besserer Schuh draus werden im Sinne von, kann ich die Sachen so verknüpfen, dass ich netto einen Effizienzgewinn habe, also dass dann eher was raus wird oder dass ich etwas an einer Stelle berichte, so dass sozusagen das auch in Summe davon profitiert und ich sozusagen aus, ich sag mal, beiden Welten da auch einen Informationsbedarf befriedige. Und wenn ich so eine Dinge natürlich hätte, dann könnte ich ja sogar argumentieren, dass ich netto weniger Disclosure habe oder Redundanzen rausnehme aus dem System und das sozusagen der Verknüpfung dann auch dienlich ist. Das wäre wahrscheinlich eine deutlich besser transportierbare Denke, als eben zu sagen, wir suchen nach zusätzlichen Disclosures, die mir irgendeine Verbindung dann sozusagen griffiger machen. Aber das ist vielleicht nochmal so eine Idee, was mir jetzt gerade zu der Diskussion noch einfällt.
Danke. Wenn es jetzt keine Kommentare gibt, würde ich den letzten Punkt nochmal ansprechen, bevor ich dann an Rico übergebe, damit wir, dass wir über alles gesprochen haben, den Teil würde ich auf die Stellungnahme verschieben. Ja, das Letzte ist, dass es unterschiedliche Level von Aggregation und Disaggregation gibt für Financial Statements, für Nachhaltigkeitsberichte und dass zum Teil, und das ist halt, was im Diskussionspapier angegeben wird, dass Nutzer gesagt haben, dass sie gerne bestimmte Business Activities oder Risiken, die in Nachhaltigkeitsberichten offengelegt werden oder die es in Segmentangaben gibt zu den Financial Statements, Angaben, die es in den Nachhaltigkeitsberichterstattungen gibt, verknüpfen würden gerne zu Segmentangaben, beziehungsweise dass es auch zu Capital Expenditures eine größere Aufteilung gibt, so dass man einzelne Ausgaben oder Investitionen auch zu Transitionsaktivitäten überleiten kann, oder dass es eine größere Aufteilung von Human Capital Kennzahlen, um dort Verknüpfungen herzustellen. Und das, was hier auch in unserem Preliminary Assessment drin ist, es gibt halt einen Satz, dass gesagt wird, also dass diese Probleme wohl dafür sprechen oder die Frage aufwerfen, warum oder ob diese unadäquate Aufteilung aus den Berichtsanforderungen der Financial Statements beispielsweise stammt. Und dieses inadequate, das ist das, was jetzt hier unten in unserer vorläufigen Einschätzung auch aufgegriffen ist. Also das an sich, wenn man das Ganze liest, werden dann für die IFRS-Standards, für ESRS-Nachhaltigkeitsberichte als auch für Nachhaltigkeitsberichte nach den IFRS-SDS gibt es verschiedene Absätze, die zu der Aggregation und Disaggregation eingehen, und letztlich kommt man eigentlich dazu, dass man sagt, naja, das hängt halt von den unterschiedlichen Zielsetzungen dieser Berichte ab und von den Wesentlichkeitsbeurteilungen, und die spiegeln sich halt in diesem Aggregations- und Disaggregationsniveau in diesen Berichten auch wieder. Und so wie ich das verstanden habe, ist das auch gar kein Problem, sondern das wird einfach gesagt, es ist eigentlich eine Feststellung. Und Nur die Wortwahl innerhalb dieses Diskussionspapiers lässt dann zwischenzeitlich vermuten, naja, aber wenn jetzt von inadequate gesprochen wird, ist da vielleicht dann doch eine andere Schlussfolgerung zu vermuten, als die, die ich jetzt hier rausgezogen hätte. Nämlich, wenn vermutet wird, dass diese unterschiedlichen, dass das zwar diesen Zielen entspricht, aber sollte man dann da eventuell anpassen, dass das doch aufeinander abgestimmt wird, dass man aufeinander überleiten kann, dass es eine Konnektivität gibt, was diesem Wesentlichkeitsgedanken dann aber komplett widersprechen würde. Und unsere Einschätzung ist, glaube ich, eher klarstellender Natur, dass wir sagen, also diese unterschiedlichen Level, die hier angesprochen werden, dass es eventuell inadäquat oder bewusst anders gewählt wird, um es nicht zu verknüpfen, dass es eben genau den einzelnen Zielen entspricht, die diese Berichte haben, dass die eben nicht gleichlaufend sind. Und es wird halt auch, es gibt dann halt Beispiele im Diskussionspapier, warum beispielsweise bestimmte Sachen, die im Nachhaltigkeitsbericht als wesentlich beurteilt werden, in der Segmentberichterstattung beispielsweise oder bei den Segmentangaben für die Finanzberichterstattung gar nicht erwähnt werden, weil es aus dieser finanziellen Perspektive eben nicht wesentlich ist. Und so für mich hat sich das eigentlich relativ klar gelesen, dass es eigentlich unterschiedliche Ebenen gibt der Aggregation und Disaggregation, weil diese Berichte unterschiedliche Ziele haben. Aber ich würde mal in die Runde fragen, ob es hier andere Ansichten oder noch Ergänzungen dazu gibt, bevor ich dann zu dem letzten Teil komme. Sven.
Ja, sorry, muss ich nochmal meinen Senf dazugeben. Also hier ist, glaube ich, also zwei Anmerkungen, diese Disaggregation Thematik, die funktioniert ja nur für monetäre Angaben. Ja, also wenn ich einen Wasserverbrauch auf der einen Seite habe, der kann ja nicht disaggregiert auf der anderen Seite auftauchen, sondern der monetäre Impact. Also wenn ist es ja, das kann ja nur eine Teilmenge der Angaben betreffen, die monetär sind auf beiden Seiten und dann eben zu sagen, die sind unterschiedlich ausgeprägt. Ich glaube, dass das Problem noch ein bisschen ein anderes ist und das verknüpfend auf das, was wir davor besprochen haben. Ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass der Begriff Materiality ja sowieso so ein bisschen schwierig ist, weil er nicht der richtige ist. Also wir haben ja auf der Seite davor Materiality diskutiert im Sinne von Relevanz, weil da ging es um die Frage, ist jetzt ein Forecast nützlich oder nicht? Also da war es eine Effektivitätsfrage, eine Relevanzfrage. Wenn ich über Disaggregation philosophiere, dann bin ich tatsächlich eher bei Materiality im Sinne von, was ist sozusagen quantitativ relevant in der Auswirkung und sollte dafür separat dargestellt werden. Und diese Begriffe gehen ja in diesem englischen Materiality-Begriff so ein bisschen ineinander über und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das hier auch so ein bisschen in der Begründung dann ein Stück weit verschwimmt. Also finde ich jetzt zumindest nicht so richtig griffig. Geht es jetzt um Sachen, die unterschiedlich nützlich und relevant sind? Oder geht es einfach um Impacts, die größer oder kleiner sind oder die weniger Bedeutung haben und deswegen entsprechend nicht berichtet werden? Und wenn ich an Disaggregation denke, dann denke ich eher an das Letztere. Also das wäre eher nochmal ein Punkt, den ich hinterfragen würde in der Begründung, ob die dann so tatsächlich tragend ist an der Stelle.
Ich glaube, wir haben noch einen Punkt mit dem AFE, ne? Das
war nicht da würde ich jetzt auch dann an Rico überleiten. Genau.
Ja, vielen Dank, gerne, genau. Ich versuche mich zu sputen. Wir haben ja dann auch gleich noch einen Gast um 3/4. Das Thema AFE, wie Kathi eingangs schon gesagt hat, ist ein ganz gut passendes Thema, nicht nur, weil es gerade ein wichtiges und viel diskutiertes Thema ist, sondern auch, weil es nochmal gut aufzeigt, wo wir übergreifende Probleme im Diskussionspapier identifiziert haben. Wir haben das in der Stellungnahme, im Stellungnahmeentwurf dann auch so aufgebaut, dass wir drei wesentliche Kritikpunkte aufmachen oder drei wesentliche Hinweise aufmachen. Das erste ist, dass wir sagen, überall dort, wo sich auf bereits bestehende Regularien, Vorschriften Bezug genommen wird, sollten diese auch korrekt oder müssen diese auch korrekt wiedergegeben werden. Punkt zwei ist, dass vermieden werden sollte, dass Vorschriften impliziert werden, die über das bestehende regulatorische Framework hinausgehen. Und Punkt drei ist, dass eine transparente und klare Darstellung gewählt werden muss. Und zwar insbesondere, dass man unterscheiden können muss, was ist EFRAGs eigene Position und was sind Stakeholder-Views. Und dann auch nochmal bei den Stakeholder-Views Wie setzen die sich eigentlich zusammen? Was sind zum Beispiel die Sample Sizes? Was sind die einzelnen Anteile, die Stakeholder-Gruppen geäußert haben? So, und da haben wir nochmal auf den nächsten Folien Beispiele mitgebracht. Ich werde das jetzt etwas schneller abhandeln als geplant, aber ich glaube, es ist eigentlich klar, was wir damit vorhaben, weil es sich ja an das anschließt, was jetzt auch schon diskutiert wurde. Also wir haben hier Punkte aus dem Diskussionspapier mitgebracht, wo wir eben genau diese Kritikpunkte sehen. Wir haben hier auf der rechten Seite einmal etwas zu Anticipated Financial Effects und Current Financial Effects, also der Abgrenzung zwischen beiden, wo wir in der letzten GFA-Sitzung ja auch schon drüber gesprochen haben, dass das kein einfaches Thema ist und insbesondere da es kein einfaches Thema ist und da es ein viel diskutiertes Thema ist und auch insbesondere, weil es sich zwischen den ESRS, wie sie aktuell noch gelten, und dann den künftig geltenden ESRS unterscheidet, ist es besonders wichtig, Current und Anticipated Financial Effects zu unterscheiden, und das ist hier eben nicht ganz geglückt. Das nächste ist, dass wir hier auch nochmal im Discussion Paper eine neue Aufschlüsselung haben. Also es wird impliziert, dass Stakeholder sagen, okay, Anticipated Financial Effects könnte man ja in drei Punkte aufgliedern. Das eine ist, dass man eben Current Financial Effects, wo sie es hier eben als Anticipated Financial Effects darstellen, Current Financial Effects wiedergibt. Das andere sind dann Anticipated Financial Effects, einmal die, die wahrscheinlich sind, dass sie eintreten, und andererseits die, die nie eintreten. So, das ergibt natürlich erstmal nicht so viel Sinn, dass man einen wahrscheinlichen Eintritt und einen niemals eintretenden Fall gegenüberstellt. Also wenn, dann sollte es wahrscheinlich wahrscheinlich und unwahrscheinlich sein, aber ganz grundlegender ist noch das Problem, dass hier eben eine neue Unterscheidung aufgemacht wird, wo man erstens sagen muss, okay, diese Unterscheidung ist aktuell in den Standards nicht vorgesehen. Hier muss man dann eben aufpassen, wie man argumentiert. Ist das etwas, was hilfreich sein könnte? Also ist das ein Hinweis? Oder ist es etwas, wo FHAG vielleicht zukünftig dann auch nochmal weiterarbeiten möchte und sozusagen das Discussion-Papier als Aufschlag nimmt, hier vielleicht das regulatorische Rahmenwerk nochmal zu erweitern? Also ich glaube, da muss man eben in der Formulierung sehr genau aufpassen. Das Zweite ist natürlich, dass man auch verstehen muss, woher kommen dann überhaupt diese Punkte, also welche Stakeholder haben das denn gesagt? Ist das jetzt auch EFRAGs Sicht, weil das wird ja auch nicht klar, oder ist das eben nur das, was von einzelnen Stakeholdern wiedergegeben wird? Auf der nächsten Folie haben wir dann auch noch Beispiele. Wir haben hier links eine Aufschlüsselung, wo Anticipated Financial Effects unterschieden werden in Potential Liabilities, Potential Assets und dann Potential Expenses und Revenue. Das ist ein kleinerer Punkt, aber auch hier würden wir einfach empfehlen, dass man sich an der Sprache orientiert, die es bereits gibt. Und das ist eben Financial Position, Financial Performance und Cashflows. Und hier die Beispiele anhand dessen ausrichtet. Wir haben auch hier nochmal die unklare Unterscheidung zwischen Current Financial Effects und Anticipated Financial Effects, die klargestellt werden muss. Und wir haben hier auf der rechten Seite noch einen kleinen Teil zu Coherence, wo tatsächlich ganz wesentliche Punkte aufgemacht werden. Also da wird gesagt, welche Informationen bräuchten wir vielleicht auch noch, um Anticipated Financial Effects zu verstehen. Und tatsächlich einige von diesen Punkten gleichen sich auch mit dem, was wir in unserer Studie festgestellt haben. Aber hier befinden wir uns eben in einem Diskussionspapier zu Connectivity. Und die Frage ist, ob das dann wirklich der richtige Ort ist, um diese Debatte aufzumachen, vor allem in so einer kleinen Randnotiz im Prinzip. Also was nimmt man daraus mit? Ist tatsächlich das Discussion-Papier der richtige Ort dafür oder nicht? Und wir sagen, vorsichtig, in der Formulierung sollte man da schon sein. Und auf der letzten Folie, die wir dazu mitgebracht haben, sind es im Prinzip nochmal ähnliche Beispiele, und hier möchte ich nur auf eins nochmal eingehen, und das ist eben eine unklare Transparenz hinsichtlich dessen, einerseits was EFRAG selbst sagt und das, was Stakeholder sagen, aber auch dann in dem, was Stakeholder sagen, wie viele das überhaupt sind, in welchem Outreach das jetzt war. Wir haben hier ein Beispiel in der Mitte, da steht das Users describe the information in this disclosure as an analyst's dream, was sicherlich auch so war, das werden sicherlich manche Nutzer so beschreiben, aber wie viele waren denn das? Ist das jetzt eine Person in einem Webinar gewesen, also so liest es sich ein bisschen, oder ist das jetzt tatsächlich basierend auf Erhebungen, die EFRAG gemacht hat? So, und das ist einfach der dritte Punkt, den wir damit illustrieren wollen. Also nochmal Punkt 1, eben aktuelle Rahmenwerke sollten korrekt wiedergegeben werden. Punkt 2, es sollte vermieden werden, darüber hinauszugehen, was bereits die Regeln sind. Und Punkt 3, die Sprache muss klar sein und es muss deutlich sein, was ist EFRAGs Meinung und was nicht und wie setzen sich überhaupt die Statements unterlegt mit Evidenz eben zusammen. So, das in aller Kürze. Tut mir leid für den schnellen Abriss jetzt. Ich freue mich aber, falls es jetzt auch noch Punkte vom gemeinsamen Fachausschuss dazu gibt, bevor wir dann in die kleine wohlverdiente Pause gehen. Sven, bitte. Ist noch schon
nichts. Ja, nichts.
Sorry. Ganz kurz noch zu IS 8, also da geht es ja um Sensitivitäten, man will ja ein Stück weit sozusagen darlegen, wie sensibel ist sozusagen das Assumption-Paket, das ich habe, ob es in den nächsten 12 Monaten einen Impact gibt. Wir haben ja sowas ähnliches auch in IS 36 für Impairment-Test, da ist das ja noch ausführlicher auch dargestellt, wenn es um die Assumptions geht dort, also nochmal das als Stichworte dazu. Ich sehe das auch so, dass man also Performance, Position und Cashflow als Ankerpunkte braucht. Und ich würde auf jeden Fall noch einen Hinweis aufnehmen, zu sagen, diese drei Dinge, die interagieren ja auch miteinander. Also das größere konzeptionelle Thema, was ich noch sehe, ist, dass ja die Liability und der Asset von heute ist ein Expense und Income von morgen und ein Cashflow von übermorgen. Ich hatte das ja schon mal in einer früheren Sitzung gesagt. Und das ist ein Paket und das koexistiert. Und da, glaube ich, braucht man, wenn man das angeht und sagt, daraus will ich jetzt eine Forecast-Idee irgendwo rausziehen, eine sehr gute Methodik, dass ich diese drei Welten parallel dann bespielen muss. Und das fehlt mir im Moment auf jeden Fall auch noch in dem Papier.
Okay. Gut. Gibt's sonst noch Anmerkungen? Wir diskutieren ja gleich AFEs auch nochmal im anderen Kontext weiter. Das will ich mal fragen an Kati und Team. Haben wir genügend Input mal für die nächsten Schritte? Wie machen wir da weiter?
Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank nochmal für die Diskussion und die Anmerkungen. Wir werden den Entwurf, den wir jetzt haben, dann nochmal überarbeiten aufgrund eurer Anmerkungen heute und ihr bekommt morgen den Entwurf zugeschickt. Und wie gesagt, bis Dienstagmittag, sehr kurzfristig, wissen wir, tut uns leid, bis Dienstagmittag bräuchten wir die Rückmeldung, sodass wir Dienstagabend an EFRAG die finale Stellungnahme schicken können. Aber sie ist auch nicht sehr lang.
Okay, also wird kurz und knackig und wie gesagt, dann die Möglichkeit dann nochmal Rückmeldung zu geben. Genau. Erstmal ganz herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal an die drei für diese, sagen wir mal so, recht schnell oder kurzfristige Übernahme und dass wir da hoffentlich das, wie gesagt, ich denke, der Input, was wir heute gehört haben, stimmt mich da positiv, dass wir einen wertvollen Beitrag da leisten können.